So, einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, euch heute Morgen in Gottes Wort dienen zu dürfen und ja, wieder zurück im Markus-Evangelium. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was für Filme ihr so liebt oder Bücher. Ich finde immer spannend solche Geschichten, wenn in dieser Geschichte eine Person, die eigentlich super wichtig ist, also ein König, ein Präsident oder vielleicht ein Superheld, erstmal den anderen bekannt wird, so als ein Mensch wie du und ich. Ganz normal. Er sieht ganz normal aus. Man denkt, ja, so jemand ganz typischer Otto-Normalbürger wie ich. Und dann kann es für enorme Verwirrung, und das ist so der Kick eigentlich bei der Geschichte, kommen, wenn dann wirklich klar wird, wer diese Person ist. Was wirklich ihre Identität ist. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Film A Royal Night Out. Der deutsche Titel ist Zwei Prinzessinnen, eine Nacht. Okay, nicht so ganz super übersetzt vielleicht, aber man könnte auch sagen, ein königlicher Abendausflug. Und zwar machen sich da die beiden englischen Prinzessinnen, Margaret, damals 15, und Elizabeth, die frühere englische Königin, damals gerade erst 19, am 8. Mai 1945, also dem offiziellen Kriegsende in Europa, auf den Weg, und sie haben einen nächtlichen, abendlichen Ausflug in die feiernde Stadt London. Denn die überschwänglichen Feierlichkeiten sind im vollen Gange über den Sieg über Nazi-Deutschland und sie möchten das unbedingt miterleben, aber inkognito, also als ganz normale Mädels. Nachdem sich dann die beiden Schwestern im Trubel einander verlieren und auch ihre Aufpasser aus den Augen verlieren, muss Elizabeth schließlich die Margaret in diesem riesigen Trubel und Chaos wiederfinden und sie bekommt dann Hilfe von einem Piloten, der sie über Stunden hinweg für eine ganz normale junge Frau hält, die einfach ihre Schwester verloren hat. Aber er hält sie nicht für seine spätere Königin. Und als er das schließlich herausfindet, ist sein Staunen riesig, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja, ähnliche Überraschungen gibt es auch in Filmen über Superhelden, wo die Schulfreunde des Superhelden ihn nur als Peter Parker kennen, aber er ist in Wahrheit Spider-Man. Oder Streicher der Waldläufer aus dem Herr der Ringe entpuppt sich dann als König Elessar II. Und Erbe der Königswürde der Königreiche Arnor und Gondor. Allen diesen Beispielen gemeinsam ist, dass die Leute um die Hauptperson herum ihre wahre Identität nicht wirklich kannten oder vielleicht besser nicht erkannten. Die Hauptperson sah einfach zu sehr aus wie du und ich. Obwohl sie in Wahrheit weitaus mehr Würde, mehr Macht und mehr Bedeutung hatte. Und auch in unserem Text aus der Bibel heute Morgen geht es genau darum, dass die Hauptperson unseres Abschnittes wirklich in Wirklichkeit jemand ist, was die Leute gar nicht erkennen konnten. Sie hielten ihn für jemand anders und es brauchte eine besondere Offenbarung, um die wahre Identität zu erkennen. Ja, es ist leicht zu erraten, um wen es geht. Natürlich geht es um Jesus und wir sehen hier, wie der Autor unseres Textes Markus diese erstaunliche Enthüllung, wer Jesus wirklich ist, beschreibt. Und die Frage, wer ist oder wer war Jesus von Nazareth, ist eine Frage, die absolut entscheidend ist und deswegen auch hoffentlich eure Aufmerksamkeit erregt, auch heute Morgen. Ich lade euch ein, den Text heute Morgen mitzuverfolgen, gerne auch in unseren Gemeindebibeln, die ihr euch ausleihen könnt, wenn ihr es selbst mitverfolgen könnt. Ich lese uns den Text vor aus Markus 8, und zwar die Verse 27 bis 33, Markus 8. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten: Johannes der Täufer, und andere Elia, andere aber einer der Propheten. Und er fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete und spricht zu ihm: Du bist der Christus. Und er redet ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte: Geh weg hinter mich, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was des Menschen ist. Ich möchte noch kurz für uns beten. Herr Jesus, unser Gebet soll einfach sein, dass wir dich besser als den Christus erkennen. Bitte wirke das durch dein Wort und durch deinen Geist. Wir danken dir für deine Macht und deine Möglichkeit, sich selbst zu offenbaren. Amen. Ja, bevor wir in den Text so richtig einsteigen, nochmal kurz ein Überblick, wohin uns der Autor und Evangelist Markus heute mitnimmt. Wir sind am Ende von Kapitel 8 in Markus 8 und damit eigentlich so genau in der Mitte von Markus' Augenzeugenbericht über Jesus. Und es ist quasi so der mittlere Berg in einer ganzen Gebirgskette, so wie die Zugspitze im Wettersteingebirge, wo wir Anfang der Woche waren. Wenn nicht gerade alles von Wolken verhangen ist, dann kann man auf diesem Gipfel zurückschauen, wo der Weg losging. Und ganz am Anfang vom Markus Evangelium hatte Markus in Vers 1 gesagt: Anfang der guten Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und auf diesen Spoiler hin beschrieb Markus, was weiter passiert ist, nämlich wo es weitergeht. Und er wird kommen und er wird am Ende des Horizonts sehen wir, wo Jerusalem, wo Jesus leiden, sterben und auferstehen würde. Aber hier sind wir in der Mitte, und zwar in dieser heidnisch geprägten und dem römischen Kaiser gewidmeten Stadt Caesarea Philippi. Und es ist geografisch gesehen so quasi der am weitesten von Jerusalem entfernt gelegene Ort, den Jesus besucht hat. Und vielleicht hätte man an dem Punkt meinen können, dass Jesus vielleicht gar nicht mehr nach Jerusalem zurückgeht. Vor allem bei der Gefahr, die dort seit Kapitel 3 immer mehr auf ihn wartete. Immer mehr wurden beschrieben, auch die Mordabsichten und die Ablehnung der führenden religiösen Leiter. Aber so wie ein Stein, den man in die Luft wirft, nicht einfach verschwindet, sondern am höchsten Punkt umkehrt, um dann nur noch schneller auf seinen Aufprallort zuzueilen, so passiert hier in dieser Kaiserstadt Caesarea eine absolut wichtige Enthüllung darüber, wer Jesus ist, über ihn als König und seine Mission. Und das, bevor er denn den Weg nach Jerusalem einschlägt, wo er diese Mission in Kreuzigung und Auferstehung ausführt. Und unter dem Titel „Welchem Jesus folgst du?" wollen wir heute uns damit mit diesem Text befassen und mit der Identität Jesu, wer er wirklich ist. Und das in 4 Teilen. Ihr seht auch die Gliederung hoffentlich gleich. Genau, super. Genau. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, wer Jesus nicht ist. Markus beginnt nämlich den Abschnitt mit einer, zunächst recht locker wirkenden Unterhaltung, so beim Wandern in der Natur. Ihr könnt mal mitschauen in Vers 27, fast beiläufig scheint Jesus seine Jünger dort zu fragen: Für wen halten mich die Leute? Also, was denken die Leute von mir? Wer bin ich in ihren Augen? Und er bekommt in Vers 28 und 29 dann auf diese Frage auch 3 Antworten, 3 mögliche Identitäten, 3 Personen, für die Jesus von den Leuten seiner Zeit gehalten wurde. Und die wollen wir kurz anschauen. Die erste Antwort ist Jesus Johannes der Täufer? Ja, dieser Johannes, der auch ein Cousin von Jesus war, war eine Persönlichkeit, die laut den Evangelien in Israel viel Aufmerksamkeit schon erregt hatte. Und das nicht nur für seine alternative Kleidung, einen Mantel aus Kamelhaar, seine alternative Diät, Heuschrecken und Honig und seinen unkonventionellen Aufenthaltsort, nämlich die Wüste abseits von Jerusalem. Es war vor allem seine vehemente Botschaft zur Umkehr zu Gott und das Warten auf einen versprochenen Retter, auf den Messias, der für Aufsehen gesorgt hatte bei den kleinen Leuten, aber auch bei den religiösen Leitern. Und vielleicht erinnert ihr euch an Markus Kapitel 6. Gott mehr zu gehorchen als König Herodes, das hatte diesen Johannes wortwörtlich seinen Kopf gekostet. War also dieser heilige und gottesfürchtige Mann wieder auferstanden? War Jesus Johannes der Täufer 2.0? ja zumindest die Jünger Petrus und Andreas, die Johannes auch persönlich kennengelernt hatten, wussten, dass Jesus und Johannes garantiert zwei verschiedene Personen waren und deswegen diese Möglichkeit auf keinen Fall irgendwie in Frage kam. Für die Leute scheinbar schon. Die Leute hatten auch noch einen zweiten Vorschlag. Jesus sei Elia. Und hier geht es als Option 2 um den alttestamentlichen Propheten und Glaubenshelden Elia, über den man im Buch der Könige lesen kann. Ein unerschrockener Mann, der Wunder vollbrachte und der nicht starb, sondern von Gott in einem Feuerwagen weggenommen, entrückt wurde. Und es war auch Elia, der von dem Propheten Maleachi als Vorläufer der Wiederkehr Gottes versprochen worden war, sodass ihn die Menschen zur Zeit unseres Textes in der Tat als Vorboten für Gottes Eingreifen und für seinen Messias erwarteten. War Jesus also dieser zurückgekehrte Elia? Oder die Leute hatten noch eine dritte Option, war er einer der Propheten? Und die Propheten waren Männer, denen Gott Botschaften weitergab, die sie verkündeten. Sie sollten das besonders dann in der Zeit tun, wo das Volk sich von Gott abgewandt hatte. Und so warnten manche Propheten, sie verurteilten oder sie prangerten Missstände an und gaben Gottes Entsetzen über sein Volk oder auch die anderen Nationen weiter. Aber sie trösteten teilweise auch. Sie weinten mit dem Volk oder erinnerten es daran, dass Gott seine Versprechen halten würde und sie noch nicht aufgekündigt hatte. Unter anderem auch ein Versprechen von Jesaja zum Beispiel, dass da ein Knecht Gottes kommen und für das Volk leiden würde. War Jesus also einer dieser Propheten oder doch Johannes oder Elia? Wir wissen die Antwort und zu der kommen wir auch gleich. Aber was vielleicht interessant ist, dass alle drei genannten Personen aufgrund ihrer Werke und Autorität doch zutiefst eigentlich respektiert und geehrt wurden. Die Leute damals, zumindest was die Jünger hier wiedergeben, hatten eine scheinbar ehrfürchtige oder positive Sicht von Jesus. Und es war eigentlich gar nicht so selbstverständlich, wenn wir nämlich in den Evangelien blättern, dann sehen wir, dass Jesus teilweise auch einfach nur der Schreinersohn genannt wurde oder Fresser, als von Sinnen, als Herr der Dämonen oder sogar als Gotteslästerer beschimpft und dargestellt wurde. Also scheinbar könnte man meinen, hatte sich das Verständnis im Volk zumindest bei einigen gewandelt und vielleicht waren sie ja dahinter gekommen, dass Jesus ein gottgefälliger Bote und Prophet Gottes war. Ja, wir sehen, auch wenn Jesu Leben, Sterben und Auferstehung heute selbst Historiker nicht leugnen können, dann kann es sein, dass Menschen eine sehr positive Sicht von Jesus haben. Und auch heute sehen wir vielleicht unterschiedliche Meinungen, gar nicht unbedingt gleich negativ. Ein wirksamer Sozialreformer, ein Feminist, Antifeminist vielleicht, Klimaschützer. Auf der anderen Seite aber natürlich auch Dinge wie vielleicht ein Hochstapler, ein Größenwahnsinniger. Und diese Meinung von Jesus geht stark auseinander, auch wenn es eben diese negativen Beispiele gibt, aber auch positive. Zum Beispiel im Islam gilt Jesus als ein Prophet, dem Respekt gebührt. Aber wie wir gleich sehen werden, auch heute greifen diese ganzen Bezeichnungen zu kurz. Alle liegen im Kern eigentlich doch falsch, wenn wir Jesus in diese rein menschlichen Kategorien einordnen. Selbst wenn sie Ehrfurcht oder Respekt enthalten, wie diese drei Vorschläge, von denen wir hier reden. Wer Jesus nämlich wirklich ist, das finden wir in dem zweiten Punkt. Wer Jesus wirklich ist. Ja, was seine Jünger über ihn dachten, das wollte Jesus als nächstes in Vers 29 wissen. Schaut gerne nochmal mit rein. Und wir können ja eigentlich denken, eigentlich sollten diese 12 es wirklich genau wissen. Sie sind ihm die letzten Monate Schritt für Tritt gefolgt. Sie haben seine Taten und Worte live miterlebt. Jesus hat sie im kleinen Kreis besonders unterrichtet. Und so fragt er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und wir lesen weiter, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Petrus bezeichnet Jesus als den Christus. Was meint er damit genau? Ja, Christus ist das griechische Wort für Messias, was so ganz wortwörtlich so viel heißt wie der Gesalbte. Und vielleicht wisst ihr das, im Alten Testament wurden Propheten und Könige mit Öl gesalbt. Und im Verständnis der damaligen Zeit stand also Messias oder Christus als so etwas wie der von Gott eingesetzte und versprochene Prophet oder König. Versprochen aus dem Alten Testament, wo an vielen Stellen Gott in seinem Plan das angekündigt hatte, nämlich, dass er eines Tages auch einen König aus der Linie Davids schicken würde, der das Volk ja retten sollte. Aus Knechtschaft, von Feinden, aus ihrem Götzendienst und auch von Schuld. Und der sich für dieses Volk einsetzen würde. Allerdings nicht, um sie damals von den Römern zu befreien, sondern von etwas viel Größerem, nämlich von ihrer Schuld und von ihrer Rebellion gegen Gott. Der Hebräerbrief, Kapitel 1, bringt die Besonderheit, die Erhabenheit und die Majestät des Christus Jesus trefflich zum Ausdruck. Dort steht, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst verbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das ist mit Christus gemeint. Und man könnte fragen, hat Petrus mit seiner Antwort also recht gehabt? Du bist der Christus? Ja, zumindest theoretisch lag Petrus mit dem Königstitel Christus goldrichtig. Und ich sage theoretisch, denn obwohl der Titel passte, hatte Petrus von der Tätigkeitsbeschreibung, von der Mission des Christus, von der wir dann in Vers 31 gelesen haben, noch keine wirkliche Ahnung. Wie Petrus verstand auch das Volk unter Christus vor allem einen politischen Retter, der Israel von den Römern befreien sollte. Und sie konnten nicht erfassen, dass dieser Christus nicht nur der Sohn Davids, sondern auch der Sohn Gottes sein würde. Und so hatte Petrus auch nicht verstanden, dass Jesu Ziel nicht war, zuerst irgendwie eine Armee zu rekrutieren oder Verbündete zu finden, anstatt allein nach Jerusalem und quasi in den sicheren Tod zu gehen. Und wie die nächsten Verse auch in den nächsten Wochen verdeutlichen werden, wollte Petrus Jesus von dieser verrückten Idee abbringen. Aber weil er und die Jünger die Mission dieses Christus noch nicht verstanden hatte, gibt Jesus hier auch im letzten Vers unseres heutigen Abschnittes in Vers 30 die Warnung, dass sie noch niemand von diesem Titel Christus weitererzählen sollen, um nicht diese Rolle mit eigenen Wünschen und Träumen zu füllen und so völlig falsche Gedanken über seine, über Jesu Identität und sein Handeln loszutreten. Bevor wir über diese Offenbarung nachdenken und was sie für uns bedeutet, müssen wir uns fragen, war das jetzt eine offensichtliche Erkenntnis, die Petrus hier stellvertretend für die Jünger getan hat? Oder wie kommt man eigentlich zu dieser Offenbarung? Und das möchte ich in einer dritten Unterschrift behandeln, nämlich, warum es uns von Natur aus nicht gelingt, Jesus richtig als den Christus zu erkennen. Als Christen für uns heute, die Jesus schon folgen und die alle Augenzeugenberichte über Jesus in den Händen halten, ist es vielleicht schwer nachzuvollziehen, warum das so ein außergewöhnliches Bekenntnis hier ist von Petrus. Aber wenn wir uns nochmal den Kontext anschauen, dann kommen wir wirklich ins Staunen, wenn wir nachzeichnen, wie unglaublich es ist, dass Petrus das erkannte. Und ihr dürft gerne mal mit zurückblicken in Markus 5. Ab Vers 30 hatte Jesus mehr als 5000 Menschen satt gemacht und war dann Gott gleich im Sturm zu den Jüngern im Boot, wie Gott an Mose im Buch Exodus vorübergezogen. Und die Jünger waren erstaunt und verwundert gewesen, doch Markus 5, Vers 51 sagt uns, sie waren nicht verständiger geworden, weil ihr Herz verhärtet war. Dann in Markus 7 weitere Wunder. Und ab Markus 8, Vers 1 die Speisung von mehr als 4000 Menschen. Quasi eine Art Déjà-vu, eine Wiederholung des Speisungswunders. Doch die Jünger hielten es trotzdem für unmöglich, dass Jesus die Menschenmenge satt machen konnte, wie es in Markus 8, Vers 4 heißt. Ja, sogar erneut im Boot mit Jesus. In Markus 8, Vers 16 machen sie sich ein drittes Mal Sorgen darüber, dass sie zu 13 nach all dem nur ein Brot zu essen haben. Und wichtig ist Jesu Diagnose hier in Markus 8, Vers 17. Begreift ihr noch nicht und versteht ihr noch nicht? Habt ihr noch immer euer Herz verhärtet? Ihr habt Augen und seht nicht und ihr habt Ohren und hört nicht. Und erneut erklärt er dann in Markus 8, Vers 19 und 20, was er getan hatte und wie sein Wunder einzuordnen ist und schließt dann mit dieser traurigen Diagnose: Wie, versteht ihr denn noch nicht, immer noch nicht? Und so wird aus diesem Zusammenhang klar, selbst Jesu engste Gefährten verstanden nach mehreren Monaten mit ihm nicht, sie verstanden nach vielen Wundern nicht, dass Jesus Gottes Sohn und Gottes versprochener Retter und Christus ist. Und trotz dieser positiven Vorschläge, Johannes, Elia oder ein Prophet, waren die Jünger und die Menschen herum scheinbar blind, wie Jesus es sagte. Blindheit, der Zustand, den Jesus bei einem Mann in den Versen davor geheilt hatte, der ist in unserem ganzen Abschnitt und in der Bibel allgemein, zum Beispiel im Römerbrief oder im Propheten Jeremia oder Hesekiel, immer synonym mit einem verhärteten Herzen. Also quasi einem nicht sehen können und vor allem auch ein irgendwie nicht sehen wollen. Und zwar ein Zustand, hartnäckig zu leugnen und im Leben zu ignorieren, wer Gott ist, was er in der Schöpfung getan hat und was er in der Geschichte vor allem durch sein Handeln und durch seinen Sohn in der letzten Zeit getan hat. Und das beschreibt die Bibel als Sünde. Und in Sünde blind und schuldig, das trifft so auf jeden Menschen von Natur aus zu. Und es bedeutet, als Rebell von einem heiligen Gott und diesem König Christus getrennt zu sein und so unter seinem Gericht zu stehen. Das heißt, die Frage, erkennt jemand Jesus? Dabei geht es nicht um irgendwas Oberflächliches oder Belangloses oder irgendeine Frage hier im Hier und Jetzt oder irgendwie sogar eine mittelwichtige Frage vielleicht wie, ist Friedrich Merz ein guter oder ein mittelmäßiger Bundeskanzler? Jesus sagt es selbst in Johannes 3, Vers 18 und ich möchte euch den Vers kurz vorlesen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Und es geht hier um Jesus. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Also das heißt, Jesus erkennen oder nicht entscheidet darüber, wo ein Mensch die Ewigkeit verbringt. Nur den wahren Jesus erkennen und als Christus annehmen bedeutet Rettung, weil dann dieser Christus selbst den Preis für meine Schuld übernimmt und ich Vergebung und Versöhnung mit Gott empfangen darf. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wie kann man zu dieser Erkenntnis kommen, trotz der Blindheit und trotz der Verhärtung der Sünde in unserem Herzen? Oder anders gefragt, wie kam Petrus zu diesem Schluss, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter? Ja, dass Petrus diesen Titel rausgeknobelt hat durch geschickteres Zusammensetzen aller Informationen, durch schärferes Nachdenken, durch das bessere Bauchgefühl oder durch noch ein intensiveres Studium des Alten Testaments, all das können wir ausschließen. In der Parallelstelle aus Matthäus 16 erklärt Jesus ihm das nämlich. Er sagt zu Petrus: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also die Intervention des Vaters im Himmel im Heiligen Geist hat diese Erkenntnis gebracht. Markus macht diesen Punkt in seinem Evangelium etwas anders als Matthäus mit der schrittweisen Heilung des Blinden in den Versen 22 bis 26. Wenn ihr nochmal damit reinschaut, seht ihr nämlich, dass in Jesus so wie er die Jünger in Vers 27 quasi fragte, wen siehst du in mir? So fragte Jesus den ehemals Blinden in Vers 23, was er sehen konnte. Und Vers 24 sah er die Menschen wie wandelnde Bäume. Eine klare Verbesserung, wenn man blind war. Und er lag nicht ganz falsch. So wie die Leute mit Jesus als Gesandten Gottes, als jemand, der von Gott redet, als Prophet und auch als Glaubensheld, der Wunder tut, nicht komplett falsch lagen. Aber sie lagen eben auch nicht richtig. Und deswegen ist es so deutlich, dass Jesus in Vers 25 noch einmal an diesem Mann handeln musste. Und erst dann konnte er, so heißt es in Vers 5, alles scharf sehen, war vollständig wiederhergestellt. Was Markus durch diese Anordnung also den Lesern klarmachen wollte, selbst bei Menschen, die alle Wunder miterlebt hatten, die live dabei waren, brauchte es Jesu eigenhändiges Eingreifen, um aus einem groben Sehen, wer er ist, ein klares und ein richtiges Erkennen über ihn werden zu lassen. Jesus muss sich also sündhaften Menschen so offenbaren, dass sie ihn als Christus erkennen können, ihren Widerstand gegen seine rechtmäßige Autorität durch den Heiligen Geist beseitigen. Und wenn wir darüber nachdenken, stellen wir fest, es ist einerseits sicher sehr ernüchternd und auch vielleicht überraschend. Und es verdeutlicht uns unsere Hilflosigkeit als Menschen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das schon erkennen durften, dann ist es auch wunderbar, uns genau an diesen Jesus wenden zu können. Zum einen mit dem Dank, dass er diese Offenbarung schon an uns gewirkt hat. Und zum anderen wissen wir auch denjenigen, den wir bitten können, dass er Offenbarung bei anderen schenken mag. Und das bringt uns zu unserer vierten und letzten Überschrift. Wer ist Jesus für dich? Stell dir vor, du könntest jetzt in ein Zeitflugzeug steigen und die circa 2000 Jahre oder 4000 Kilometer nach Caesarea Philippi zurückreisen, um mit Jesus gemeinsam dort unterwegs zu sein. Du verfolgst also diese Unterhaltung mit und denkst mit, was Jesus dort fragt und was die Jünger antworten. Aber dann dreht sich Jesus plötzlich um und wendet sich zu dir. Er wird dich anschauen und fragen, du aber, für wen hältst du mich? Für wen hältst du mich, Alex? Wer bin ich für dich? Und ich möchte euch fragen, was würdet ihr antworten? Und vielleicht ist jemand hier, der beim Zuhören gemerkt hat, eigentlich habe ich mir diese Frage noch nie so gestellt. Oder ich bin mit der Frage noch gar nicht so fertig. Falls du Jesus vielleicht noch gar nicht so gut kennst, noch gar nicht dich mit ihm beschäftigt hast, dann bist du sehr herzlich willkommen hier. Und dann möchte ich dir sagen, das ist in Ordnung. Jesus nahm sich Monate, quasi nonstop Zeit, um seinen Jüngern einen Eindruck von sich selbst zu verschaffen, bevor er ihnen überhaupt diese Frage stellte. Und er musste nachhelfen. Aber ich hoffe, dass du einen Eindruck bekommen hast, dass Jesus die wichtigste Person im Universum ist. Die wichtigste Person der Welt, die alle menschlichen Kategorien sprengt. Die wichtigste Person, die es je gegeben hat und die es je geben wird. Dieses Zitat aus dem Hebräerbrief und viele andere Bibeltexte stellen uns ihn als die Person dar, die Mensch und Gott gleichzeitig ist. Gott ist Mensch geworden. Und so können wir in Jesus, den Schöpfer des Universums, sehen, der sich uns in menschlicher Form, in menschlicher Sprache und Taten zuwendet und so erkennen geben möchte. Und er möchte sich auch dir offenbaren, wenn du heute hier bist, und als Christus zu erkennen geben, als Retter und als Herr für jeden persönlich. Wie alle Menschen bist du auch von Natur aus ein Rebell, gegen diesen König Christus, gegen Gott, gegen den Schöpfer und lebst in Rebellion gegen ihn und seine Gebote und du liebst nicht ihn ständig und auch deinen Nächsten nicht wie dich selbst. Und deswegen wäre die Konsequenz, so einem König zu begegnen, damit abgewiesen zu werden. in Ewigkeit von ihm abgetrennt zu bleiben. Aber Jesus möchte die Konsequenzen dieser Rebellion auf sich nehmen. Er möchte der Retter sein für alle, die ihn als Christus erkennen und aufnehmen. Und dabei brauchst du, wie Petrus, zu 100% Jesu Hilfe. Und ich möchte dich bitten, lade ihn ein, frage ihn, dir zu helfen. Aber du musst dabei nicht passiv sein. Du darfst zu Jesus kommen und ihn bitten, sich zu offenbaren und ihm auch die Möglichkeit zu geben, an deinem von Natur aus verhärteten Herzen zu wirken. Und ich lade dich ein, tu dieses aktiv zu Jesus kommen, indem du seinen Worten Gehör schenkst, die du in der Bibel liest oder in der Hörbibel anhören kannst. Du kannst mit ihm reden und du kannst ihn bitten, diese Offenbarung, die Petrus empfangen durfte, und die Vergebung, die damit gleichzusetzen ist, selbst zu empfangen. Und ich möchte dich einladen, das zu tun und dann auch sich darauf zu verlassen, was Jesus gesagt und getan hat. Und gerne darfst du mich oder jemand anders in der Gemeinde ansprechen, um dabei Hilfe zu leisten. Vielleicht für Kinder und Jugendliche ist es ganz anders. Sie haben sich schon viel mit Jesus befasst, vielleicht gezwungenermaßen, seit ja, sie angefangen haben, laufen zu lernen. Und es ist trotzdem vielleicht nicht ganz so einfach, Jesus als Christus anzunehmen. Sein Leben wirklich in seine Hand zu legen, im Vertrauen, ihn Chef im Leben sein zu lassen oder ihn vor den eigenen Freunden zu bekennen. Jesus hatte hier die Jünger gefragt, was sie über ihn glaubten. Und er hat aber auch gefragt, was die anderen Leute über ihn denken, doch die Antwort der Jünger war ihm umso wichtiger. Und deswegen, es ist für dich entscheidend, wie du selbst als möglicherweise jemand, der noch kein Jünger ist, auf diese Frage antwortest, für wen hältst du mich? Und die Antwort, meine Eltern halten dich für den Christus oder einige meiner Freunde halten dich für den Christus, ist nicht entscheidend. Wichtig ist deine eigene Antwort. Jesus fragt jeden Menschen ganz persönlich in dem Sinne. Du aber, für wen hältst du mich? Wenn dir noch Offenbarung fehlt, dann lade ich dich ein, bitte Gott, dass er den Heiligen Geist, an deinem Verstand und an deinem Herz so wirken lässt, dass du diese Erkenntnis in Überzeugung erhalten kannst. Ich selbst habe auch so ein Gebet vor mittlerweile 25 Jahren gebetet, und Gott hat sich demütig, hat dieses Gebet erhört. Und Jesus hat sich offenbart. Und es war wirklich habe an Gott geglaubt, aber ich kannte Jesus nicht. Und es war wirklich die Frage, Jesus, offenbare dich bitte. Und ich möchte auch dich einladen, so aktiv zu Jesus zu kommen und diese wichtige Frage nicht über 1000 andere Dinge oder Fragen aus den Augen zu verlieren. Vielleicht ist es dann auch dran für dich, jemand anderes deinen Glauben zu bekennen, so wie Petrus Jesus als den Christus bekannt hat. Als deinen Jesus, als deinen Christus, als deinen Retter und Herrn. Und dich klar zu entscheiden, ihm zu folgen, egal was passiert. Ihm alles zu übergeben mit allen Vor- und Nachteilen, die uns auch die nächsten Verse in Markus 8 beschreiben. Und vielleicht auch, wenn du dieses Bekenntnis von Gottes Gnade schon erlangt hast, aber noch nicht getauft bist, dann dich zu entscheiden, in der Taufe Jesus öffentlich auch als deinen Christus zu bekennen. Wenn du dazu Fragen hast, sprich auch gerne Philipp oder mich an. Ich lade dich ein, bete für Mut und Überzeugung, diesen Schritt zu tun, auch jetzt vielleicht in der Gebetsgemeinschaft still für dich und lass dir dabei helfen, wenn du Hilfe brauchst. Viele von euch haben Jesus schon vor Jahren als ihren Christus angenommen. Natürlich, nachdem Gott es offenbart hat. Aber trotzdem können auch wir, denke ich, viel von diesem Text mitnehmen. Das Erste ist, erforschen wir diesen Christus weiter und verkündigen wir ihn auch als den biblischen Christus. Wie wir gesehen haben, es ist sehr menschlich, Jesus zu unterschätzen oder Aspekte seiner Person falsch zu betonen. Ja, obwohl wir die gesamte Offenbarung Gottes in der Hand halten in der Bibel, wird selbst unter Christen die Beschreibung von Jesus manchmal gerät so ein bisschen schief. Vielleicht wird Jesus so stark als der Sieger über Krankheit und Tod betont, dass sein stellvertretender Kreuzestod die Notwendigkeit seines Leidens für Sünden unterbelichtet bleiben. Wir tun deshalb gut daran, die Schrift so gut zu kennen, dass wir selbst ein ausgewogenes und immer klareres Bild von Jesus bekommen. Das können wir tun, indem wir in der Bibel lesen und beten. Und ich lade euch ein, morgen am Start des Alltags diese Zeit wieder regelmäßig zu verankern in eurem Alltag, aber natürlich auch über Predigten in der Gemeinde oder im Hauskreis. Und was uns wichtig sein darf, ist, Petrus zumindest war nie mit Jesus fertig. Sein Vermächtnis am Ende seines zweiten Briefs ist folgendes: Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ein ausgewogenes Bild, eine ausgewogene Kenntnis, die dem biblischen Original entspricht, die dürfen und sollen wir dann auch weitererzählen. Und ich möchte uns ermutigen, der Versuchung zu widerstehen, Jesus irgendwie abzuändern oder ihn in eine Schablone zu pressen, die bei unseren Zuhörern vielleicht besser ankommen könnte als das Original. Treue zum biblischen Jesus Christus und Freude an ihm wünsche ich deshalb auch besonders euch Studenten jetzt bei den startenden Hochschultagen diese Woche. Und wenn manch einer sich dann doch enttäuscht abwendet, weil Jesus nicht der Christus ist, den sie sich gewünscht hätten, dann ist es nicht anders als bei den Pharisäern mit Herodes oder auch anderen normalen Menschen damals und heute. Und ich möchte euch deswegen vorwarnen, lasst euch dadurch nicht verunsichern, seid nicht überrascht, sondern seid vielmehr sehr geduldig und barmherzig mit eurem Gegenüber und habt Geduld, dass Jesus selbst diese Erkenntnis schenken kann und muss. Aber dieser Text kann euch auch sehr ermutigen. Denn wir haben gesehen, Gott selbst kann an einem blinden und einem verhärteten Herzen wirken. So wie bei einem Petrus, so wie bei einem Saulus, so wie bei dir und bei mir. Wenn wir also treu und schriftgemäß Jesus als den Christus weitergeben, und dazu möchte ich nicht nur die Studenten, sondern jeden von uns ermutigen, dann dürfen wir vertrauen, dass er selbst dafür sorgen wird, dass die Menschen, die er dafür vorherbestimmt hat, letztlich zur gleichen Aussage wie Petrus kommen werden. Du bist der Christus. Unser Leben kann unsere Predigt von Christus unterstreichen, denn es macht einen Unterschied, ob wir Christus folgen oder etwas anderem folgen, einem menschlichen Messias oder Jesus so abändern, dass es für uns passt. Wenn zum Beispiel mein Leben meine Fehlbarkeit und meine Betrübtheit über meine eigene Sünde und Schuld zeigt, dann zeigt es irgendwie, dass Jesus für mich Christus ist, dem ich als Gott Rechenschaft über mein Leben abzulegen habe und dem ich als Herrn auch meine Lieblingsgewohnheitssünden preisgeben möchte. Oder wenn mein Leben auch von einer Vergebungsbereitschaft gegenüber anderen geprägt ist und dann auch eine Freiheit von Schuldgefühlen sichtbar ist, dann zeigt es nämlich, dass Jesus für mich Christus ist, der mir echte Vergebung am Kreuz errungen und gegeben hat, der mir meine Schuld nicht mehr vorhält, sondern mich dazu auch dann befähigt, anderen zu vergeben. Wenn mein Leben eine Bereitschaft zeigt, für ihn und seine Ziele zu leiden oder Dinge zu entbehren, sich Gottes Geboten unterzuordnen, auch wenn es anders vielleicht praktischer oder mir lieber erscheint, dann zeigt es, dass Jesus für mich Christus ist, der wichtiger ist als das, was mir die Welt geben kann und der auch erst durch Leiden selbst Herrlichkeit erlangte. oder wenn mein Leben selbst in Zeiten von Ukraine oder Nahostkrieg oder Energiekrise eine gewisse Zuversicht und Freude zeigt, dann zeigt es, dass Jesus für mich Christus ist, der Herr der Welt, der zurückkommt und der eine frohmachende Zukunft in seinen Händen hält, in der ich auch Teil sein darf. Ich persönlich muss mich immer wieder prüfen, wenn meine Entscheidungen, wen meine Entscheidungen, Gewohnheiten und Ziele groß machen und ob ich Jesus so wirklich selbst auch als den Christus behandle. Und das zu prüfen, dazu lade ich euch auch ein. Und wenn ihr dabei Schuld feststellt, dann geht zu ihm und bittet ihn erneut, euer Christus zu sein und um das Wirken seines Geistes an euch. Das ist nämlich unsere letzte Anwendung und Ermutigung. Ruhen wir im Zuspruch des Evangeliums, der guten Nachricht, dass Jesus wirklich der Christus ist. Das ist nämlich das Wunderbare, diese gute Nachricht, dass Jesus wirklich der Christus ist, so wie Markus es schon an Vers 1 gesagt hatte. Wir dürfen immer wieder zu Jesus kommen und ihm sagen, Jesus, du bist der Christus, der Gottes Rettungsplan ausgeführt hat. Sei bitte weiterhin mein Christus. Vergib mir, richte du mich wieder aus, richte du deine rettende Herrschaft in meinem Leben wieder auf dass du, der Meister, an mir, seinem Jünger, wieder umso mehr geehrt und sichtbar wirst. Wie auch bei Petrus, Jesus hat ihm sich immer mehr geoffenbart, trotz seinem Versagen, aber auch unter Leiden. Und das alles hat Petrus so zu einem immer tieferen Erkennen seines Retters und Königs gebracht. Wenn wir also diese Frage von vorhin umdrehen und wir Jesus fragen würden, Jesus, für wen hältst du mich? Dann ist es für uns als Christen wunderbar, dass Jesus auch weiterhin sagt, ich kenne dich. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich bin immer bei dir. Ich bin dein Christus. Und ich hoffe, dass uns das auch Trost und Hoffnung in dieser Zeit gibt und uns dazu ermutigt, ihn noch mehr zu suchen und zu verkünden, ja, bis wir ihn dann von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Ich möchte zum Schluss noch für uns beten. Herr Jesus, wir wollen dich loben und preisen, dass du der Christus bist, dass du wahre Gott Mensch geworden bist, dass du ja, dich in unseren menschlichen Leib gezwängt hast, dass du alles entbehrt hast und gelebt hast, ohne Sünde, aller Versuchung widerstanden hast, um dann dein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Danke, dass du für uns das Gericht, das wir verdient hätten, erlitten hast und so unsere Schuld entfernt hast. Danke, dass du uns deine wunderbare und unermessliche Gerechtigkeit zugerechnet hast und dass du als Auferstandener lebst, im Himmel regierst und uns auch deinen Geist geschenkt hat, auf dass er unser Herz so verändert hat, dass wir dich als Christus erkennen durften. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir in dieser Gewissheit und in der Erkenntnis weiter wachsen dürfen durch das Wirken genau dieses Geistes. Und wir möchten dich auch bitten, dass du durch deinen mächtigen Geist auch in den Menschen um uns herum diese Erkenntnis, dass du der Christus bist, auch schenken kannst und sie so retten mögest, Herr. Dabei hilf. Und wir wollen dich nun anbeten und loben. Amen.